SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Sophie Klein und einer traurigen Nachricht, die Sie heute vielleicht in den Nachrichten gehört haben. Der junge Zugbegleiter aus Landstuhl, der beim Kontrollieren der Zugtickets angegriffen wurde, ist gestorben. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, hat heute Mittag sein Mitgefühl ausgedrückt.
Ein junger Mann, der seinen Job gemacht hat und der den hervorragend gemacht hat, ist Opfer einer Gewalttat geworden, weil er uns alle und Bahnkunden dabei unterstützen möchte, dass wir von A nach B kommen. Ich habe gerade eben mit seinen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Viele von ihnen kennen ihn persönlich schon seit vielen Jahren. Die Betroffenheit ist riesig groß.
Alexander Schweizer, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Heute Nachmittag wurde eine Schweigeminute für den verstorbenen Zugbegleiter abgehalten. In Mannheim berichteten Bahnmitarbeitende, dass ihnen diese Form des Gedenkens beim Trauern hilft.
Man ist hilflos, man weiß gar nicht, wie man sich richtig verhalten soll. Und das ist dann in der Gemeinschaft, erträgt sich das viel leichter, wenn man dann die Kollegen noch sieht. Und man hat dann vielleicht auch weniger Hemmung, die Trauer rauszulassen, mal eine Träne zu verdrücken oder so.
Auf die Art und Weise konnte man in gewisser Hinsicht nochmal Abschied nehmen, beziehungsweise nochmal an ihn denken, in den Gedanken haben. Das war nochmal ganz wichtig für uns alle.
EVG-Chef Burkhardt fordert, die Politik müsse sofort Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreifen. Weitere Reaktionen hören Sie von Dietrich Karl-Meurer.
Von einem schwarzen Tag spricht Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nach dem Tod des Zugbegleiters Serkan C. In einer schriftlichen Mitteilung zeigt sich der CDU-Politiker entsetzt und fassungslos. Sein Mitgefühl gelte der Familie sowie den Kolleginnen und Kollegen des Getöteten. Schnieder betont, Züge und Bahnhöfe müssten sichere Orte sein. Alle staatlichen Ebenen müssten der steigenden Gewaltbereitschaft entschlossen entgegentreten. Auch die Vorstandschefin der Deutschen Bahn AG, Evelyn Palla, zeigt sich tief erschüttert. In einem Online-Post verurteilt sie die Tat scharf und spricht von einem sinnlosen Gewaltausbruch. Der Verlust treffe die gesamte Eisenbahnerfamilie. Politik und Gesellschaft müssten Antworten auf die zunehmende Gewalt finden.
Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU bleibt weiterhin im Amt. Die AfD-Fraktion hatte ein konstruktives Misstrauensvotum auf den Weg gebracht, nachdem bekannt geworden war, dass die TU Chemnitz beschlossen hatte, Vogt den Doktortitel zu entziehen. AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist bei dem Vertrauensvotum gescheitert. Ulrich Sondermann-Becker berichtet.
Gegen den Antrag stimmten 51 Abgeordnete, dafür 33 Abgeordnete und damit mehr als die AfD-Landtagsfraktion Mitglieder hat. Das Misstrauensvotum war im Landtag mit großer Spannung erwartet worden, aber dafür verlief die Debatte eher unspektakulär, ohne größere rhetorische Ausfälle oder gar Störungen. Ministerpräsident Vogt habe das Vertrauen der Thüringer verloren, führte AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke aus. Wer bei der Dr. Arbeit mogeln würde, der könne nicht länger Thüringer Ministerpräsident bleiben. Das Land habe einen neuen Regierungschef verdient. Redner der anderen Landtagsfraktionen hielten Höcke entgegen. Als rechtskräftig verurteilter Straftäter sei er wohl kaum in der Lage, über Anstand und Moral zu richten.
Die von Bund und Ländern geplanten Änderungen an der Krankenhausreform werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisiert. Sie warnen davor, sie wie geplant umzusetzen, da wichtige Standards wegfallen könnten. Die CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken möchte Anpassungen an der Reform ihres Vorgängers Karl Lauterbach vornehmen. Birte Sönnigsen berichtet.
Ziel von Lauterbachs Krankenhausreform ist es, sowohl die Qualität der Versorgung zu verbessern, als auch langfristig Geld zu sparen. Beide Ziele sehen die Forscher durch die derzeit diskutierten Änderungen gefährdet. Besonders kritisch sehen sie zum Beispiel die Idee, dass die Bundesländer mehr Ausnahmen machen dürfen, um von den strengen Qualitätsvorgaben abzuweichen, etwa wie viele Fachärzte ein Krankenhaus haben muss. Die erneute Reform könnte auch finanzielle Folgen haben. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass durch eine optimale Umsetzung von Lauterbachs Reform die Krankenkassen fast 9 Milliarden Euro im Jahr sparen könnten. Durch die Änderung ließe sich deutlich weniger Geld sparen.
Nicht 2, nicht 3, nicht 4, sondern 7 Wochen warten wir im Schnitt auf einen Facharzttermin. Zu diesem Ergebnis kommt das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Linken. Die Vorsitzende des Hausärzteverbands will deswegen, dass das Tempo bei den angekündigten Gesundheitsreformen angezogen wird. Auch wenn man oft lange auf einen Termin bei einem Facharzt warten muss, sollte man zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Darauf möchte auch der heutige Weltkrebstag aufmerksam machen. Krebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen. Gleichzeitig haben sich die Heilungschancen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Eine gesunde Ernährung kann Krebs nicht vollständig verhindern, aber sie kann das Risiko deutlich senken. Hinweise zeigen laut Dr. Julia Fischer, dass auch Kaffee das Krebsrisiko senken kann. Das soll auch für koffeinfreien Kaffee gelten. Woran das liegt, erklärt Dr. Julia Fischer.
Das liegt vor allem an den antioxidativ wirkenden Polyphenolen. Sie haben die gleichen positiven Eigenschaften wie die Stoffe in Obst und Gemüse. Mehrere größere Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von etwa 3 bis 5 Tassen Kaffee pro Tag mit einem geringeren Risiko für Darmkrebs verbunden sein könnte.
Dass wir viel Obst und Gemüse und uns ausgewogen ernähren sollen, das wissen Sie vermutlich. Aber gerade bei Soja und Milch, da heißt es ja immer wieder, dass das nicht so gut für uns wäre. Humbug, sagt Dr. Julia Fischer.
Zahlreiche Studien zeigen inzwischen, Soja erhöht das Krebsrisiko nicht. Im Gegenteil, es gibt Hinweise, dass ein regelmäßiger Sojakonsum das Risiko für Darmkrebs senken kann. Deshalb rät auch keine einzige renommierte Ernährungs- oder Krebsgesellschaft vom Sojaverzehr ab. Und das ist auch der Fall bei Frauen, die bereits an Brustkrebs erkrankt sind oder waren. Die Sorge, dass sich sojahaltige Lebensmittel ungünstig auf die Erkrankung auswirken könnten, ist unbegründet. Das zeigen sehr viele große Studien. Und bisher gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise, dass ein moderater Milchkonsum, also etwa bis zu 1 Liter pro Tag, das Krebsrisiko erhöht.
Fokus Südwest.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt den Krankenhäusern in diesem Jahr rund 148 Millionen Euro zur Verfügung. Das steht in dem neuen Krankenhausinvestitionsprogramm, das Gesundheitsminister Hoch vorgestellt hat. Ludwig Gernot berichtet.
Das Geld ist vorgesehen für Neubauten, Anbauten, Sanierungen oder neue medizinische Geräte. Das Land ist dazu verpflichtet, diese Kosten in den rund 90 Krankenhäusern zu finanzieren. Die Dachorganisation der Kliniken, die Krankenhausgesellschaft, begrüßt, dass es mehr Geld gibt, weist aber darauf hin, dass Investitionen oft ausbleiben würden. Das Problem sei der Eigenanteil, den jede Klinik bei einer Investition aufbringen muss. Etwa 2/3 der Kliniken in Rheinland-Pfalz seien seit Jahren defizitär und könnten den Eigenanteil von 10% nicht zahlen, heißt es. Die Krankenhausgesellschaft fordert deshalb, den Eigenanteil bei Investitionen in Kliniken abzuschaffen.
Während in Rheinland-Pfalz in Kliniken investiert wird, geht es in Baden-Württemberg um Bürokratieabbau und Verbesserung in der Pflege. Dort hat der Landtag ein neues Pflegegesetz beschlossen. Astrid Maisoll berichtet.
Konkret wird der Zeitraum für Regelprüfungen durch die Heimaufsicht ausgedehnt von einmal pro Jahr auf spätestens alle 5 Jahre. Ambulant betreute Pflege-WGs werden nicht mehr durch die Heimaufsicht kontrolliert. Auch die Pflicht zur Mitsprache der Heimbewohner in Heimbeiräten fällt weg. Nach Kritik haben Grüne und CDU nochmal am Gesetz nachgeschärft. Pflege-WGs müssen vor der Gründung gemeldet werden. Beim Sozialministerium soll eine Beschwerdestelle eingerichtet werden. Die FDP bezeichnete das Gesetz als unausgegoren. Die SPD befürchtet einen Qualitätsverlust. Die AfD kritisiert mangelnde Mitwirkungsrechte von Heimbewohnern.
Wir bleiben in Baden-Württemberg. Am Anfang der Corona-Pandemie hat Baden-Württemberg schnelle Corona-Soforthilfen an Selbstständige und kleine Unternehmen ausgezahlt. Später wurden viele Empfängerinnen und Empfänger zur vollständigen oder teilweise Rückzahlung der Soforthilfen aufgefordert. Sie hätten die Kriterien nicht erfüllt. Mehrere Unternehmen hatten dagegen geklagt. Der Verwaltungsgerichtshof gab 5 Unternehmen wegen Unklarheiten in den Antragsformularen Recht. Knut Bauer berichtet.
Dies betrifft rund 62.000 Fälle von Soforthilfen, die bis Anfang April 2020 gewährt wurden mit einem Volumen von 437 Millionen Euro. Der Ausgleich für Kleinunternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler soll nach Angaben von Grünen und CDU auf Antrag über eine digitale Plattform erfolgen, die vom Wirtschaftsministerium jetzt vorbereitet werden soll. Ab wann Anträge gestellt werden können, ist noch offen. Das Geld kommt aus Rücklagen für Haushaltsrisiken.
Und dann war da noch.
Der Informatikstudent Marian Grau, der wurde jetzt zum Student des Jahres gekürt. Mit der Auszeichnung ist nicht nur ein Titel verbunden, sondern auch ein Preisgeld von 5.000 Euro. Ausschlaggebend für die Ehrung ist sein außergewöhnliches Engagement. Seit vielen Jahren setzt sich Marian Grau mit viel Herzblut für Familien mit schwerbehinderten Kindern ein. Der Antrieb für ihn sei seine eigene Geschichte. Sein Bruder kam mit einer schweren Behinderung zur Welt und starb, als Marian noch ein Kind gewesen ist. Heute hilft Marian anderen Familien, zum Beispiel als Botschafter des Deutschen Kinderhospizvereins.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.